Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Hallo zur Podcast-Ausgabe vom Update am 14. März 2018. Ein Tag, an dem Angela Merkel zum vierten Mal zur Bundeskanzlerin gewählt worden ist. Bei uns erfahrt ihr mehr zur Abstimmung und was sich zwei Politiker von der AfD heute an diesem Tag geleistet haben. Genie, Ikone, Popstar, aber eigentlich war er Astrophysiker. Stephen Hawking ist tot. Er ist 76 Jahre alt geworden. Was ihn besonders gemacht hat, was seine Arbeit ausgezeichnet hat, das lassen wir uns heute von einem anderen Astrophysiker erklären. In 17 Minuten kann man 3 Zigaretten rauchen, eine kurze Runde joggen oder man kann versuchen, was ganz Großes zu starten. So wie Schüler und Schülerinnen, ihre Freunde und Eltern in den USA. Die haben nämlich heute für 17 Minuten ihre Schulen verlassen und geschwiegen. Was die Aktion soll, warum sie wichtig ist, auch das erfahrt ihr natürlich in unserem Podcast. Freue mich, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
Händeschütteln ist ja Gift in der Grippezeit. Ne? Also unter diesem Aspekt betrachtet war das, was heute im Bundestag passiert ist, auf jeden Fall ungesund. Da sind nämlich jede Menge Hände geschüttelt worden bei der offiziellen Vereidigung von Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihrem Kabinett. 171 Tage nach der Wahl haben wir jetzt endlich eine neue Bundesregierung. Unser Korrespondent in Berlin, Paul Vorreiter, hat den Start heute für uns verfolgt. Paul, Angela Merkel hat ja 364 Stimmen bekommen, nur 9 mehr als nötig. War das überraschend, dass es dann in dieser Abstimmung doch eher knapp gewesen ist?
Sagen wir es mal so, also dass es bei einer solchen Wahl auch Abweichler gibt, ist gar nicht so ungewöhnlich. 35 Stimmen hätten ja gefehlt, um auf die 399 der Koalition zu kommen. Mhm. Aber was eben so ein bisschen schwierig ist, wir wissen nicht, wie jeder Einzelne abgestimmt hat, denn die Wahl ist ja geheim. Christian Lindner, FDP-Chef, hat danach gleich im Fernsehen zugegeben, dass er Merkel nicht gewählt hat. Gut, das liegt jetzt so ein bisschen auf der Hand. Aber man weiß eben nicht, wie sich die 364 Stimmen zusammensetzen, die Merkel jetzt nun bekommen hat, ob dabei auch Stimmen der Opposition dabei waren. Und natürlich wurde jetzt viel spekuliert, vor allem auch so in Richtung SPD, bei der man ja weiß, dass sie ja nur zähneknirschend in diese GroKo reingeht, ob da vielleicht die Disziplin durchgesetzt werden konnte. Und da war Andrea Nahles allerdings, als man sie darauf angesprochen hat, die Fraktionschefin, ziemlich pampig.
So eine Unterstellung weise ich ausdrücklich zurück. Ich bin sogar ausdrücklich der Meinung, dass unsere Fraktion so geschlossen abgestimmt hat wie selten in den letzten Monaten. Denn wir hatten ein Mitgliedervotum, das uns moralisch hier die Rückendeckung gegeben haben. Das haben auch NoKro-Gegner in meiner Fraktion, wovon es übrigens wenige in der Fraktion gab, gestern auch öffentlich gemacht. Und wir haben keinerlei Anmeldungen gehabt. Deswegen sage ich ausdrücklich, dass ich für dieses Ergebnis die SPD nicht in der Verantwortung sehe.
Also hier eine lange Erklärung von Andrea Nahles. Sie lässt sich da den schwarzen Peter nicht zuschieben. Vielleicht, was man auch noch sagen könnte, bei der vergangenen Wahl 2013 zum Beispiel, da haben Merkel übrigens 42 Stimmen der eigenen Koalition gefehlt. Also man kann sagen, dieser Vorgang ist nicht so ganz ungewöhnlich.
Wie hast du denn die Stimmung heute wahrgenommen, Paul? Ich meine, du hast dir das jetzt angeguckt. Also nach der Vereidigung der Bundeskanzlerin sind ja dann die Bundesministerinnen und Minister vereidigt worden. Wie war das?
Also mir ist zum Beispiel aufgefallen, Katharina Barley, die neue Justizministerin, die hat richtig gestrahlt, als sie so ihren Schwur gesagt hat. Dann ist mir auch noch aufgefallen, Horst Seehofer, nachdem die Vereidigung dann schon vorbei war, saß er noch relativ lange so auf der Kabinettsbank und wirkte so ein bisschen bedröppelt, so nach dem Motto, oh Gott, ich bin jetzt wirklich Bundesminister und eben nicht mehr Ministerpräsident in Bayern. Er hat ja auch gestern diesen Abgang schon so mit bisschen Wehmut begangen und ich finde, das konnte man heute auch so ein bisschen sehen. Auch sehr interessant war zum Beispiel Martin Schulz, da hatte ich so ein bisschen den Eindruck, der guckt ein bisschen grimmig, er hat sich vielleicht sowas gedacht wie, naja, ich habe im Prinzip diesen Koalitionsvertrag hier bis zum Schluss ausverhandelt und sitze jetzt eben nicht als Außenminister im Amt. Also da gab es schon auch ganz interessante Eindrücke. Für ein bisschen lockere Stimmung jedenfalls kurz vor der Vereidigung sorgte ein Versprecher von Bundestagspräsident Schäuble.
Ich werde nun die Bundesministerinnen und Bundesminister in der Reihenfolge der Ministerien zu mir zum Verteidigungs-, zum Vereidigungs-, das heißt tatsächlich Vereidigungsmikrofon.
Genau, und das hat, glaube ich, dann auch einigen Ministern so ein bisschen die Aufregung genommen vor dem Schwur.
Ja, ich habe das auch vorhin noch gesehen. Ich fand das ehrlich gesagt auch ganz sympathisch. Es hat rund um die Wahl ja heute auch noch zwei Eklats gegeben. Beide hatten etwas mit der AfD zu tun. Erzähl uns nochmal, was da los gewesen ist.
Ja, das eine, da ging es um den bayerischen AfD-Abgeordneten Petr Büstron. Der hat auf Twitter seine Stimmkarte und den Stimmzettel abfotografiert. Ich glaube, das Foto kann man immer noch auf Twitter sehen. Mit der Überschrift "Nicht meine Kanzlerin" und dann eben bei dem Kreuz ein großes Nein. Damit hat er natürlich gegen diese geheime Wahl verstoßen. Und deswegen gab es dann 1.000 Euro Geldstrafe, was aber nicht der einzige strange Moment war. Es gab auch noch so eine Art Schreckmoment. Also kurz nachdem Kanzlerin Merkel das Reichstagsgebäude verlassen hat, um zum Schloss Bellevue zu fahren, wo sie ja dann ernannt wurde als Kanzlerin. Da ist ein Mann bis auf wenige Meter an sie rangekommen, wurde dann niedergerungen von Securities und schrie dann, also ich habe mir das angesehen, ich habe es nicht ganz verstanden, sowas in der Richtung, helfen Sie mir, Frau Merkel. In anderen Videos ist zu sehen, dass er Allahu Akbar ruft, also quasi Allah ist groß. Also das, was das Ganze überhaupt sollte, ist noch so ein bisschen unklar. Und dann gab es noch einen Störmoment auf der Tribüne. Da hat ein AfD-Mitglied ein Transparent entrollt, wo drauf stand, Merkel muss weg. Der Mann ist Kandidat der AfD aus Nürnberg für die anstehende Landtagswahl in Bayern. Und ja, Bundespräsident Schäuble, der hat ihn dann von der Tribüne verwiesen.
Die neue Regierung ist vereidigt, inklusive der Bundeskanzlerin. Wie das Prozedere abgelaufen ist und über die Ereignisse drumherum. Paul Vorreiter hatte die aktuellen Infos dazu aus unserem Hauptstadtstudio.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wo hört die GroKo auf und wo fängt die GroKo eigentlich an? Nachdem ja jetzt die Bundeskanzlerin und ihr Kabinett vereidigt worden sind heute, kann die Arbeit für die neue große Koalition losgehen. Nur wo fängt die GroKo da am besten an? Also so thematisch. Ne? Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat nicht lange gewartet und ist heute in seiner Rede direkt mal mit einem Beispiel um die Ecke gekommen.
Weg von den noch vom Wahlkampf geprägten Kontroversen, hin zu den großen Aufgaben unseres Landes. Ein Bildungssystem, wo immer noch viele auf der Strecke bleiben, während Ausbildungsplätze unbesetzt bleiben.
Gerechte Bildungschancen schaffen für alle. Eine der großen Aufgaben für die neue GroKo. Wie sie das schaffen will, das hat Sandro Schröder für uns in unserem GroKo-Check im Koalitionsvertrag nachgelesen. Sandro, fangen wir also mal an mit dem Bereich Bildung, den jeder von uns kennt und hoffentlich besucht hat. Natürlich die Schule. Was steht dazu im Koalitionsvertrag?
Da steht drin, dass alle Grundschulkinder eine Ganztagsbetreuung bekommen sollen, zumindest ab 2025. Da soll das nämlich auch ein Rechtsanspruch für die Eltern werden. Ansonsten will die GroKo auch die Digitalisierung in die Schulen bringen mit dem Digitalpakt Schule. Da will der Bund 5 Milliarden Euro in den nächsten 5 Jahren ausgeben. Da geht es beispielsweise um eigene Cloud-Lösungen für die Schulen und dass beispielsweise alle Schüler in wirklich allen Fächern eine digitale Lernumgebung nutzen können, steht da im Vertrag. Und ansonsten, der Bund kümmert sich um das Geld bei der Digitalisierung und die Länder sollen sich dann um die Fortbildung der Lehrer kümmern.
Nächster Bildungsabschnitt. Von der Schule geht es für einige in die Berufsausbildung. Was will die GroKo da ändern?
Da wird es vergleichsweise konkret. Da steht, es soll einen Mindestlohn für alle Auszubildenden geben ab 2020. Allerdings steht nicht drin, wo dieser Mindestlohn für Auszubildende liegen soll. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat beispielsweise empfohlen, dass der bei 80% der durchschnittlichen Tarifvergütung aller Berufe liegen soll. Das wären im ersten Lehrjahr dann 635 Euro im Monat. Klingt jetzt erstmal nicht viel, aber man muss auch sagen, für einige Azubis, beispielsweise bei den Friseuren, wäre das schon eine ordentliche Erhöhung, die GroKo da vorschlägt. Ansonsten will sich die GroKo auch um die Auszubildenden in der Pflege kümmern. Da sollen die Schulgelder wegfallen und eine Ausbildungsvergütung angestrebt werden, steht zumindest im Vertrag.
Okay, also das ist der Ausbildungsbereich. Was plant die GroKo, was Studierende und die Hochschulen betrifft?
Die GroKo will, dass mehr Studierende wieder BAföG nutzen und darauf zugreifen. Ab 2021 soll der Anteil an BAföG-Empfängern auch wieder steigen. Denn momentan stellen viele Studierende, die BAföG theoretisch bekommen könnten, erst gar keinen Antrag. Und damit sich das ändert, will die GroKo 1 Milliarde Euro investieren. Aber bevor sie das tut, will sie klären, warum immer weniger Studis eigentlich diese Anträge stellen. Das hat die neue Bildungsministerin Anja Karliczek schon gesagt.
Jetzt haben wir über die GroKo-Pläne zur Bildung gesprochen, aber eigentlich ist Bildung ja ein Thema, um das sich hauptsächlich die Länder kümmern und eben nicht die Bundesregierung, ne?
Das bleibt auch weiterhin so, also Bildung bleibt weiterhin Ländersache, aber das Kooperationsverbot zwischen Ländern und Bund, das soll ein wenig gelockert werden. Dafür wird auch das Grundgesetz geändert, damit der Bund eben alle Länder finanziell unterstützen kann, wenn es beispielsweise um Sanierungen oder eben die Digitalisierung in den Schulen geht. Bisher darf das der Bund nämlich nur bei den finanzschwachen alten Bundesländern, so steht es im Grundgesetz. Es soll aber auch einen nationalen Bildungsrat geben, der sich dann auch damit beschäftigen soll, wie die vielen verschiedenen Abis der Länder dann vergleichbar oder zumindest vergleichbarer werden sollen. Vielleicht ist das der erste Schritt hin dazu, dass die Bildung in Deutschland nicht mehr ganz so ein Flickenteppich ist.
Wir checken die ganze Zeit schon für euch im Update den Koalitionsvertrag. Was hat die Große Koalition vor? Heute haben wir uns mal den Aspekt Bildung rausgepickt und Sandro Schröder hatte die Infos dazu für euch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was so alles passieren kann an einem Tag, was da alles reinpassen kann, schon irre. Also Bundeskanzlerin Angela Merkel und Finanzminister Olaf Scholz werden voraussichtlich am Freitag nach Paris fliegen zum Antrittsbesuch und Heiko Maas sogar schon heute. Diese schnellen, entschlossenen Antrittsbesuche, die sollen ja ein starkes Zeichen sein. In diesem Fall natürlich dann für die Achse Berlin-Paris. Ist das vielleicht auch einfach so ein diplomatisches Überbleibsel? Also ich meine, braucht man das noch in Zeiten, in denen wir alle skypen oder Hangouts machen? Da sind doch solche Antrittsbesuche völlig überflüssig, oder nicht? Unser Reporter Stefan Beuting hat die Antwort.
Der Antrittsbesuch.
Ich glaube, dass die deutsch-französische Partnerschaft und Freundschaft Motor sein soll, aber natürlich darauf geachtet werden muss, dass alle mitgenommen werden.
Angela Merkel, Antrittsbesuch 2005. Frankreich ehren und die anderen dabei nicht vergessen. Und Joschka Fischer, 7 Jahre zuvor, will auf jeden Fall klarstellen, dass auch er Kontinuität kann.
Wir haben auch als neue Bundesregierung ein überragendes Interesse an der Fortentwicklung der deutsch-französischen Beziehungen.
Beim Antrittsbesuch ist auch immer Gelegenheit für ein kleines Lob.
Es gibt keine Hauptstadt in ganz Europa, die ich so häufig besucht habe wie Paris.
Und im Prinzip ist das alles irgendwie, ja, das ist das.
Das ist ein Symbol.
Und was für eins? Das war Jean-Marc Ayrault, ehemaliger Außenminister, der sich so richtig gefreut hat, dass Sigmar Gabriel in Rekordzeit zu ihm kam. Und wie cool, dass Heiko Maas jetzt das nochmal unterboten hat.
Heiko Maas wird unmittelbar nach der Vereidigung praktisch vom Auswärtigen Amt nach Tegel fahren und dann am Abend seinen Amtskollegen Jean-Yves Le Drian treffen.
Das ist mal ein Symbol, sagt auch Klaus Remme, der als Journalist mitfährt und fliegt. Mit einem ganzen Tross von Leuten. Aber mal ehrlich, muss das sein? Es gibt doch heute massig Tools, um sich mal kurz auszutauschen. Per Video. Das spart Zeit, Kosten, Kerosin.
Ja, das Wort Tool gefällt mir gut. Ich glaube, es ist in der Tat ein Werkzeug, ein Instrument, um diese diplomatischen Beziehungen, sagen wir mal, geschmeidig zu halten.
Tja, okay. So meinte ich das eigentlich gar nicht. Also ich stelle mir wirklich die Frage, ob die Idee vom Antrittsbesuch, ob die nicht gnadenlos überholt ist.
Manche mögen dieses für einen Anachronismus halten, ja.
Joachim Bitterlich aber nicht.
Nein, nein.
Joachim Bitterlich war unter Helmut Kohl Botschafter bei der NATO und für Spanien. Er schwärmt noch heute von den intensiven Erlebnissen rund um die Antrittsbesuche. Spontanes Bad in der Menge, Spaziergang in Chiracs Lieblingsrestaurant in Straßburg und sowas. Und nebenbei sieht er auch ganz klar den politisch praktischen Nutzen.
Mir ist es passiert, dass der Bundeskanzler am Ende eines Abendessens verkündete, der Bitterlich bleibt bei euch jetzt. Denn wir haben noch eine wichtige Arbeit, die muss unbedingt bis morgen Abend fertig sein. Der bleibt jetzt bei euch und ihr macht das heute Nacht zu Ende.
Politik aus der Situation heraus. Damals ging es um eine Initiative für den Europäischen Rat, der eine Woche später war. Die Parallele? Auch jetzt steht ein EU-Gipfel an. Ziemlich genau eine Woche nach Antrittsbesuch.
Ich halte das für nach wie vor zeitgemäß. Ganz einfach, weil es eine sehr symbolische Bedeutung hat für die zukünftige Ausrichtung einer Regierung.
Enrico Fels, Center for Global Studies an der Uni Bonn. Leiter der Forschungsgruppe Sicherheit und Diplomatie. Und wie alle anderen offensichtlich auch Fan der Idee Antrittsbesuch. Überzeugt, dass es eben nicht reicht zu sagen, ihr seid wichtig, sondern eben tatsächlich dahin zu reisen.
Worte sind das eine, Taten sind das andere. Also wenn beispielsweise ein Herr Kurz mit seiner FPÖ-Koalition dort Sorgen macht, dass jetzt also eine Abstimmung vielleicht nicht durchgeführt wird über die EU-Mitgliedschaft Österreichs und dass man jetzt die EU kritisch hinterfragen wird, dann ist es natürlich bedeutsam, wenn man sagt, wir reden nicht nur in Wien darüber, dass uns die Europäische Union wichtig ist, sondern mein erster Auslandstrip geht nach Brüssel. um genau das zu symbolisieren. Das ist im Grunde eine Untermauerung.
Es gehört zur Logik der Antrittsbesuche, dass sie stark wahrgenommen werden und interpretiert werden. Klar kosten die Geld, aber internationale Verstimmungen, die kosten dann hinterher definitiv mehr. Der Antrittsbesuch, das ist scheinbar sowas wie eine Art Kommunikationscode. Frei, nach Paul Watzlawick könnte man sagen, man kann gar nicht nicht Antrittsbesuchen.
Hier wird Geopolitik im Grunde auch betrieben und Symbolpolitik. Und das ist nicht zu unterschätzen.
In der Logik der Antrittsbesuche kann ich also zum einen die Erwartung erfüllen, also Paris first, oder, wie vor einigen Jahren Joachim Gauck, damit überraschen, dass ich zunächst nach Warschau fliege. Oder ich überlege mir noch mal kurz, wie sich Erwartung und Überraschung vielleicht verbinden ließen.
Man hätte zum Beispiel sagen können, wir fahren nach Warschau, weil wir nicht zufrieden sind mit der dortigen Entwicklung. Wir wollen ernsthaft mit unseren Freunden in Polen reden und danach nach Frankreich zu fahren, um eben mit Macron, nachdem man in Warschau Rückmeldung bekommen hat, Austausch gepflegt hat, darüber zu überlegen, wie nehmen wir diese polnischen Bedenken auf, wie nutzen wir sie, um die europäische Zusammenarbeit voranzutreiben.
Okay, ich gebe es auf. Antrittsbesuch ergibt Sinn. Gute Reise, Herr Maas.
Über den Unsinn und am Ende dann doch Sinn von Antrittsbesuchen. Unser Reporter Stefan Beuting.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Bei Popstars, also so die Kategorie Rihanna, Beyoncé oder U2, da stehen meistens, keine Ahnung, 50.000 Fans vor der Bühne oder im Stadion, rasten aus, himmeln die da oben an und können natürlich jede Textzeile mitsingen. Dieser Mann, der war auf seine Art auch ein weltberühmter Popstar, allerdings einer ohne Musik. Dafür aber mit einer Fanbase, die einmal um die Welt geht und die in kein Stadion dieser Welt passen würde. Stephen Hawking war Astrophysiker und in seinem Genre wirklich eine Ikone, eben ein echter Popstar. Kult um ihn gab es auch und der ist sogar so weit gegangen, dass er bei den Simpsons, bei Raumschiff Enterprise oder Big Bang Theory aufgetaucht ist. Hawking ist ja heute verstorben mit 76 Jahren. Was ihn so einzigartig und auch so besonders gemacht hat, das bespreche ich jetzt nochmal mit Michael Büker. Der ist auch Astrophysiker. Michael, wer war Stephen Hawking denn für dich? Also war es mehr so das Genie oder mehr der Popstar?
Also wie viele, die sich entschieden haben, Physik zu studieren, habe ich auch eins seiner Bücher gelesen. Es war nicht eine kurze Geschichte der Zeit, dafür war ich ein bisschen zu jung, sondern es war das Universum in einer Nussschale. Und für mich war Stephen Hawking jemand, der sich große Mühe gegeben hat, den Inhalt und auch die Faszination seiner Forschung zu kommunizieren. Und nachdem ich mich ein bisschen mehr mit den Inhalten auch beschäftigt habe, fand ich das Faszinierendste an seiner Arbeit, dass er in den Formeln, die Albert Einstein aufgestellt hat, in der allgemeinen Relativitätstheorie, noch Jahrzehnte nach Einsteins Arbeit Dinge gefunden hat, die dort kaum jemand vermutet hatte und sozusagen aus Einsteins Arbeit neue Erkenntnisse gezogen hat, nämlich die den Charakter von schwarzen Löchern beschreiben. Und das finde ich dann auch inhaltlich eine sehr große Leistung.
Das heißt, das ist auch das, was du jetzt für dich wirklich wissenschaftlich einfach sehr spannend, sehr interessant findest, was dich an seiner Arbeit interessiert hat?
Genau, es ist sozusagen ein Zusammenwirken von Mathematik und von Geistern, die sich damit sehr intensiv befasst haben. Albert Einstein hat im Prinzip diese Beschreibung des Universums aufgestellt, die allgemeine Relativitätstheorie ist. Und wie gesagt, Jahrzehnte danach haben sich ganze Generationen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern damit befasst, was man in diesen Formeln finden kann, was darin steckt an Aussagen und Vorhersagen über das Universum. Und Stephen Hawking gehörte zu einer relativ kleinen Gruppe von vor allem britischen Astrophysikern, die in den 70er Jahren die Beschreibungen von schwarzen Löchern so weit herausgearbeitet haben, dass man später sehr viel besser wusste, wonach man schauen muss. Und auch wenn es dann noch einige Jahrzehnte gedauert hat, bis wir endlich handfeste Daten und Beweise über die Existenz von schwarzen Löchern gewonnen haben, war doch allen auch schon damals klar, dass das sehr wichtige Arbeiten waren.
Hawking hat sich ja auch zu vielen, naja, ich sag's jetzt einfach mal so, zu populären Themen geäußert, also zu Außerirdischen zum Beispiel. Hat ihm das eigentlich geschadet, so in dieser Wissenschaftswelt?
Ich glaube nicht. Ich glaube, mit den Leistungen, die er erbracht hat, er hat ja auch zahlreiche Auszeichnungen bekommen für seine Arbeit, hatte er sich eine Position erarbeitet, in der niemand mehr daran zweifelte, dass er die Materie wirklich beherrscht und tatsächlich zu Recht als Koryphäe auf seinem Feld galt. Und dann steht es einem als solche Berühmtheit auch mal frei, über Dinge zu spekulieren, die vielleicht etwas weiter außerhalb der tatsächlichen wissenschaftlichen Arbeit liegen, ob die Menschheit eine Zukunft auf der Erde hat oder zu einem anderen Planeten auswandern sollte und solche Fragen. Und ich glaube, dass das auch viel dazu beigetragen hat, hat, die Physik als Wissenschaft nochmal mit Begeisterung zu füllen und andere Leute in deren Bann zu ziehen. Und dafür kann man ihm nur dankbar sein.
Was ich heute in der Recherche noch rausgefunden habe, der hat ja auch ganz gerne gewettet. Ne? Warum eigentlich? Auf was? Auf wen?
Ja, das war zum Beispiel in den 70er Jahren, als eine neue Art Stern entdeckt wurde. Und er hat mit einem befreundeten Physiker, mit Kip Thorne, gewettet, dass es sich nicht um ein schwarzes Loch handelt, und hat dann gesagt, das wäre so eine Art Versicherung für ihn gewesen. Entweder hat er recht und schwarze Löcher existieren, so wie er es vorhergesagt hat, oder er hätte wenigstens die Wette gewonnen. Dabei ging es dann auch um ganz ulkige Sachen. Einmal hat er um eine Enzyklopädie über Baseball oder Cricket, also Ballspiele, gewettet. Einmal ging es um ein Jahresabo von Zeitschriften mit schlüpfrigen Darstellungen. Also er hat sozusagen auch mit seiner Popularität zu spielen gewusst und war einfach ein schillernder Charakter.
Und was man auch nicht vergessen darf, finde ich, Stephen Hawking war ein Mann mit einem echt super Humor. Der hat mit seiner Computerstimme nämlich auch eine Version von Always Look on the Bright Side of Life aufgenommen, also im Original von Monty Python. Bei ihm heißt es dann Galaxy Song, und das ist meine Musikempfehlung dann für heute Abend, falls euch später noch langweilig werden sollte. Kennst du den Song eigentlich?
Ja, den Galaxy-Song liebe ich, und den haben Monty Python sogar im Laufe der Jahre aktualisiert. Sie reden davon, wie viele Lichtjahre ist die Galaxie groß, wie schnell bewegt sie sich, wie viele Sterne sind da drin. Und je nachdem, aus welchem Jahr man die Version hört, sind die aktuellen Zahlen eingebaut. Also sehr zu empfehlen.
Also Michaels und meine Musikempfehlung für heute Abend. Danke an dich, Michael, nochmal.
Schönen Abend.
Weitere wissenswerte Nachrichten von diesem Tag bekommt ihr jetzt von Katrin Baumhöfer in unserem Best-of-Wissensnachrichten.
Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten.
Der Tag einer Galaxie ist ziemlich lang. Gut 1 Milliarde Jahre braucht sie, um sich einmal um sich selbst zu drehen. Dieser Wert scheint gleich zu sein, egal wie groß eine Galaxie ist. Ein Forscherteam aus Australien hat Daten von knapp 200 Galaxien ausgewertet. Das Ergebnis? Sie brauchen alle etwa 1 Milliarde Jahre für eine Drehung. Nach der Studie der Forscher hängen Drehradius und Drehgeschwindigkeit zusammen. Je größer eine Galaxie ist, desto schneller dreht sie sich. Dabei ist es offenbar auch egal, um was für einen Typ es sich handelt. Ob um eine Spiralgalaxie wie unsere Milchstraße oder um Zwerggalaxien, die ziemlich unregelmäßig sind. Warum Größe und Geschwindigkeit so im Verhältnis stehen, können die Forscher nicht sagen. Sie hoffen, durch ihre Erkenntnisse besser zu verstehen, wie Galaxien funktionieren. Und man sollte sich nicht vertun. Auch wenn 1 Milliarde Jahre für eine Umdrehung langsam klingt. Unsere Milchstraße zum Beispiel dreht sich mit knapp 1 Million Kilometer pro Stunde. Nur weil viel Geld drin steckt, sind sie nicht automatisch gut. Harvard-Forscher haben Gesundheitssysteme verglichen. Das von Deutschland und von 10 weiteren reichen Ländern. Dabei spielte nicht nur eine Rolle, was es kostet. Es zählten Kriterien wie Lebenserwartung und Lebensqualität, aber auch Wohlbefinden. Die Unterschiede in Preis und Qualität werden in dem Vergleich deutlich. In der Liste hat Deutschland zum Beispiel das viertteuerste Gesundheitssystem der 11 Staaten, liegt aber bei der Lebenserwartung auf dem vorletzten Platz. Nur die USA schneiden noch schlechter ab. Menschen in der Schweiz dagegen leben im Schnitt mehr als 2 Jahre länger als in Deutschland. Aus Sicht der Forscher könnten zu viele Operationen und Arztbesuche ein Grund sein, warum Gesundheit bei uns so teuer ist. Deutschland ist ziemlich weit vorn damit, Patienten künstliche Gelenke einzusetzen oder in den Kernspintomographen zu schieben. Außerdem wird hier Frauen besonders oft die Gebärmutter entfernt. Schweden, Dänen und Schweizer gehen seltener zum Arzt, leben aber länger und gesünder. Die Erkenntnisse von Anthony Cherami und David Warlock sind ein Beispiel dafür, wie Grundlagenforschung zu konkretem Nutzen führt. In diesem Fall profitieren vor allem Patienten, die mit chronisch entzündlichen Erkrankungen zu tun haben, etwa Rheuma, Morbus Crohn oder Schuppenflechte. Ihre Medikamente enthalten häufig einen Antikörper, der den Botenstoff TNF neutralisiert. TNF ist die Abkürzung für Tumornekrosefaktor. Der trägt unter anderem zur Entstehung bestimmter Entzündungsreaktionen und Fieber bei. Die beiden Forscher, die jetzt mit dem Paul-Ehrlich-Preis ausgezeichnet werden, haben unabhängig voneinander die Bedeutung von TNF entschlüsselt und außerdem gezeigt, dass man das bei der Behandlung nutzen kann. Die Hemmung von TNF gilt heute als eines der wichtigsten Therapieprinzipien weltweit. Die eigentliche positive Wirkung von TNF soll an dieser Stelle aber auch nicht verschwiegen werden. Wie der Name Tumornekrosefaktor schon sagt, ist er in der Lage, bestimmte Tumorzellen direkt abzutöten.
Deutschlandfunk Nova Update.
17 Minuten sind nicht viel Zeit, aber wenn viele mitmachen, kann man aus 17 Minuten eine große Sache machen, so wie in den USA. Da gibt es heute die Aktion National School Walkout. Also Schüler, Lehrer, Eltern und Freunde machen mit. Sie versammeln sich, haben sich versammelt und zwar 17 Minuten lang vor ihren Schulen. Eine Minute für jeden der 17 ermordeten Schüler und Schülerinnen beim Parkland-Amoklauf von Florida. Die Initiative Women's March hat das Ganze organisiert. Was diese Aktion jetzt bringt oder bringen kann, das kann uns Katrin Klüver-Ashbrook einordnen. Sie ist deutsch-amerikanische Politikwissenschaftlerin am Belfast Center for Science and International Affairs in Cambridge, Massachusetts. Schönen guten Abend, Frau Klüver-Ashbrook.
Guten Abend, Frau Meskert.
Wie ist denn die Aktion bisher gelaufen? Wie viele haben mitgemacht?
Also Sie werden vielleicht die TV-Bilder mitverfolgt haben oder Ihre Hörer werden es gesehen haben. Es waren über 3000 angekündigte Einzelprotestaktionen im ganzen Land. Vorher wurde eingeschätzt, dass ungefähr 185.000 Schüler sich an diesem Walkout beteiligen. Und in der Hauptstadt Washington D.C. wurde zunächst mit ungefähr 2000 Teilnehmern gerechnet. Aber es wurde relativ schnell klar, dass es um viele Hunderte mehr geworden sind. Und wie Sie schon ein bisschen angesprochen haben, diese Aktionen haben ganz unterschiedliche Formen angenommen. Das fand ich ziemlich beeindruckend. In Washington haben die Schüler in einer 17-minütigen Schweigeperiode dem Weißen Haus den Rücken zugekehrt. In Ohio haben sie die 17 Namen verlesen und 17 Luftballons aufsteigen lassen. Und vor dem US-Kapitol, auch ein sehr eindringliches Bild, stehen zurzeit 7000 Paar Schuhe. Symbolisch für die 7000 Kinder, die seit dem Massaker an der Sandy Hook Grundschule durch Waffengewalt umgekommen sind. Also wir sehen eine unglaubliche Dynamik, auch eine Einzeldynamik. Sie haben angesprochen, dass der Women's March diese Aktion unterstützt hat. Aber was wirklich viel überraschender ist, ist die Kreativität, die die einzelnen Schüler, die einzelnen Schulen an den Tag gelegt haben, um aus diesem Walkout für sich einen ganz eigenen Aktionstag zu machen. Und wir sehen auch jetzt noch hier an der Ostküste, ist es 14 Uhr nachmittags, wie diese Aktionen sich durch den ganzen Tag ziehen und wie weiter über die nächsten paar Tage hin auch zum 24. März noch viele, viele andere Aktionen geplant sind.
Wie wichtig waren denn jetzt diese 17 Minuten, um das Ziel der Schüler zu erreichen? Das heißt, das irgendwie hinzubekommen, dass die Waffengesetze in den USA verschärft werden?
Also ich glaube, was wir in den letzten Tagen oder in den letzten paar Wochen beobachtet haben, ist eine wirkliche moralische Umkehr für die Vereinigten Staaten. Wir denken historisch an die Jugendproteste der 60er und 70er Jahre, die in dem Sinne auch viel erreicht haben auf ihre eigene Art und Weise. Sie haben das Wahlalter verändert, sie haben dem Vietnamkrieg Einhalt geboten, sie haben Bürgerrechte durchgesetzt. Aber das waren Studenten. Hier geht es um Kinder im Alter von 14 bis 18. Und hier spielt sich ein ganz anderes moralisches Gewissen ab. Und ich glaube, das, was, also sie sind das moralische Gewissen Amerikas zurzeit. Sie sind in dem, was sie sagen, die Aussagen, die sie machen, sehr smart artikuliert, denken sehr schlau nach und haben natürlich auch schon ihre Erfolge gehabt. Großunternehmen wie Walmart sind abgerückt von der Unterstützung der Waffenlobby. Ein Gouverneur wie Rick Scott im Bundesstaat Florida, wo das letzte Massaker stattgefunden hat, der früher von der NRA, von der Waffenlobby, eine 1-Plus-Bewertung hatte, denn so nah stand er der Waffenlobby, hat ein für seinen Bundesstaat relativ weitreichendes Waffenkontrollgesetz unterschrieben letzten Freitag. Und wir sehen, dass der Druck, den die Schüler machen, entsprechende Auswirkungen hat, auch auf die Meinung in den USA. 88% der Amerikaner wollen jetzt stärkere generelle Kontrollen beim Waffenverkauf. Und 81% der Amerikaner befürworten die Altersgrenze bei 21. Und da sehen wir dann eine Spaltung von einem Präsidenten, der in dieser Frage sich doch etwas wankelmütig gezeigt hat die letzten paar Tage. Also der Druck ist enorm und die Schüler haben von vornherein gesagt, diesen Druck wollen wir aufrechterhalten, heute am 24. März, aber dann auch weit darüber hinaus. Denn viele dieser Schüler werden gerade in diesem Jahr, aber hin zu einer Präsidentschaftswahl 2020 zuerst wählen. Und da wollen sie dann auch noch an der Wahlurne ihrer Meinung Ausdruck verleihen.
Beim National School Walkout haben heute Schüler und Schülerinnen in den USA ihre Schulen verlassen für 17 Minuten. Was die Aktion gebracht hat, das hat uns Katrin Klüver-Ashbrook eingeschätzt. Und ausgerechnet heute ist dann auch noch bekannt geworden, dass gestern am Dienstag ein Lehrer in den USA seinen Schülern zeigen wollte, wie man am besten mit Waffen umgeht. Und dabei haben sich aus Versehen Schüsse gelöst, das berichtet CNN. Ein 17-jähriger Schüler ist leicht verletzt, weil offenbar Teile der Decke dann runtergefallen sind. Das Ganze ist passiert an einer Highschool in Seaside in Kalifornien.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich könnte mir sowas ja wirklich den ganzen Tag anhören. Das meine ich total ernst. Und zwar diese Geschichten, wie Pärchen sich kennengelernt haben. Ich liebe das. Also ich gebe zu, da sind jetzt nicht immer die totalen Highlights dabei, ne? Aber manchmal ist es ja schon einfach sehr schön oder romantisch oder ein bisschen irre oder abgefahren. Unser Reporter Sebastian Rams hat eine Geschichte von zwei Menschen entdeckt, die einen wirklich staunen lässt. Sebastian, erzähl mal bitte.
Ja, ich bin fast vom Hocker gefallen, also pass auf. Denn die Geschichte der Chinesen Xu und ihrem Ehemann Ji, die hört man definitiv nicht alle Tage. Heute sind die beiden glücklich verheiratet, bewusst kennengelernt, haben sich die beiden im Jahr 2011. Was die beiden aber damals nicht wussten und erst vor kurzem auch herausgefunden haben, bereits 11 Jahre vor der Hochzeit waren sie schon einmal ganz, ganz nah.
Ach so, waren die zufällig, weiß ich nicht, im selben Restaurant oder was?
Ja, so ähnlich. Sie haben im Jahr 2000, waren sie als Touristen unterwegs in der chinesischen Stadt Qingdao und haben sich getrennt voneinander im selben Augenblick vor derselben Skulptur fotografieren lassen. Und das Beste, auf dem Bild, das die jetzige Ehefrau Xu zeigt, ist ganz rechts im Bild ihr heutiger Ehemann Yi zu sehen, wie er für sein eigenes Bild posiert. Ganz abgefahren.
Das ist wirklich ein bisschen abgefahren.
Ja, spooky, oder?
Ja, schon. Ich glaube, also, okay. Also, und wie haben die das jetzt nach all den Jahren zusammen herausgefunden? Haben die sich alle Fotos, die sie jemals in ihrem Leben gemacht haben, angeguckt?
Das weiß ich nicht, aber sie haben sich wohl für ihre Fotobox gehockt, alte Fotos angeschaut und darunter war eben zufällig auch dieses Bild von Xu von damals. Darauf hat sich dann ihr Ehemann Yi wahrscheinlich am Kopf gekratzt, unterbewusst und plötzlich wiedererkannt.
Das bin doch ich.
Und genau, und wie er sagt, am ganzen Körper Gänsehaut bekommen, hätte ich wohl auch. Die haben beide jetzt mittlerweile Zwillingstöchter und wenn die ein bisschen älter sind, dann will die ganze Familie zack an den Ort der ersten, ich nenne es mal beinahe Begegnung, reisen und ein neues Foto am selben Ort wieder aufnehmen.
Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Oder? Ich sag ja, ich liebe solche Geschichten.
Bitte schön.
Also ein Paar in China heiratet und findet dann zufällig heraus, dass es sich vor über 10 Jahren am selben Ort, im selben Moment, vor derselben Skulptur hat fotografieren lassen. Das gibt es also. So viel Zufall gibt es auch überhaupt nicht. Eine Fügung.
Ja.
Es war eine Fügung.
Die Galaxien spinnen verrückt.
Deutschlandfunk Nova Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.